Was würdet ihr denn machen? Stellt euch mal vor, diese Person hier auf diesem Bild steht plötzlich vor euch. Vielleicht im Rewe oder so. Oder vor euch an der Kasse. Oder läuft euch auf eurem Job so über den Weg. Oder vielleicht habt ihr eine Erscheinung. Ihr wacht nachts auf und auf einmal seht ihr dieses Gesicht vor euch. Was würdet ihr denn machen? Dann in dem Fall, was für Gefühle würden euch so durch den Magen gehen? Was würdet ihr denken? Schon interessant, ne? Aber klar ist eigentlich auch, der Warner Sormann, der hat diesen Jesus gemalt, wenn man ihn sich mal genau anschaut, eigentlich hat er da ja einen Europäer gemalt, oder? Blaue Augen sogar, auch die Gesichtsform, das sieht so aus wie so ein hübscher europäischer Mann. Also ich habe mir vorgestellt, so dieser Typ Mann, der könnte zum Beispiel Musiker sein, irgendwie so in einer christlichen Rockband Gitarre spielen oder so. So könnte der aussehen. Und ist eigentlich, sieht eigentlich nicht aus wie ein Israelit, ne? Eigentlich wie ein Europäer. Dann habe ich euch noch einen Mann mitgebracht. Wer ist das denn? Ja, du hast dich erschrocken ein bisschen, ne? Wer könnte das sein? Also gib mal Tipps ab, wer könnte das sein? Was sind so die Top-Vermutungen? Also bei den Schülern kommt immer, oh, das ist bestimmt Judas. Oder Petrus. Petrus wird ja oft so ähnlich, was denn? Vielleicht Judas oder Petrus, sieht so ein bisschen düster aus, ne? Manche haben auch gesagt, Johannes der Täufer. Ja, also das ist eine, und was würdet ihr denn machen, wenn der plötzlich nachts vor eurem Bett steht? Oh, nicht so schön, da gehen einem nicht so warme Gefühle vielleicht durchs Herz, da erschreckt man sich vielleicht eher, der sieht irgendwie ein bisschen fremd aus. Also dieses Bild ist ein bisschen neuer, das ist eine moderne Rekonstruktion. Wissenschaftler, die haben verschiedene Schädel genommen, die sie ausgebuddelt haben, Archäologen, die haben sie um Jerusalem rum ausgebuddelt, aus alten Gräbern, aus dem ersten Jahrhundert, und sie haben so Schädel genommen von Männern aus dem ersten Jahrhundert, und dann haben sie die den Forensikern abgegeben. Das sind diese Gerichtsmediziner, die ihr vielleicht aus den Fernsehserien kennt, und die haben diese Schädel genommen und wirklich Millimeter genau vermessen und rekonstruiert, wie hat so ein typisches Gesicht ausgesehen im ersten Jahrhundert? Also das ist vor ein paar Jahren wissenschaftlich erstellt worden, dieses Bild mit dem Computer. So sahen Männer im ersten Jahrhundert aus, zur Zeit Jesu. So liefen die da rum. Also hat Jesus genau so ausgesehen? Wahrscheinlich nicht genauso, aber er wird dem wahrscheinlich geähnelt haben. Hat Jesus so ausgesehen? Auf gar keinen Fall, sorry. So hat er nicht ausgesehen, so stellen wir uns ihn vor. Aber das ist irgendwie einfach auch nur unsere Vorstellung. Jesus sah irgendwie so aus, irgendwie so ähnlich. Und ich weiß nicht, was das mit euch macht, was das mit dir macht, wenn du dieses Bild anschaust. Und als ich mir das angeguckt habe zum ersten Mal, als ich diesen Artikel gelesen habe, da war mir so ein bisschen mulmig, weil ich habe gemerkt, Mensch, der sieht ja doch anders aus, als ich mir das immer so vorgestellt habe. Wir haben uns, und jeder von uns, das ist ganz normal, jeder von uns hat sich im Kopf so ein festes Jesusbild gemacht. Und das schon seit frühester Kindheit, weil die meisten von uns, nehme ich mal an, in frommen Familien aufgewachsen sind. Und da gehört der Herr Jesus irgendwie so zur Sippe dazu. Über den redet man, und da gibt es vielleicht eine Kinderbibel. Und so werden Jesusbilder geprägt. Und man merkt irgendwie, das muss ich vielleicht korrigieren. Mein Jesusbild, was mir so lieb ist, ist vielleicht gar nicht korrekt. Vielleicht würde ich den gar nicht erkennen, wenn er im Rewe vor mir steht. Und das bezieht sich nicht nur aufs Aussehen, das sind ja jetzt Äußerlichkeiten. Das bezieht sich auch darauf, was ist das für ein Mann? Wie hat er gelebt? Was waren seine Werte? Was hat er für einen Charakter gehabt? Was war das für eine Persönlichkeit? Und auch das wird seit frühester Kindheit geprägt. Vielleicht kennt ihr das von euch, dass ihr mal als Kind so einen Spruch gehört habt, oh, der Herr Jesus wünscht sich von dir zum Beispiel, dass du dein Zimmer aufräumst oder dass du dich mehr anstrengst in Mathe, das würde den Herrn Jesus freuen oder was auch immer. Eine Schülerin erzählte so die Begebenheit, wie sie sich mit ihrer Mutter stritt, so es wurde ein bisschen hitzig und dann drehte sie sich um und stieß ihre Hand irgendwo an irgendeinem Gegenstand und dann sagte die Mama, siehst du, der Herr Jesus, der hat dich gleich bestraft. Also der Herr Jesus ist dann der Erziehungshelfer. Ne? Wenn die Autorität der Eltern zu Ende ist, dann holt man sich ein bisschen Autorität aus dem Himmel. Da muss der Herr Jesus für die Erziehung mithelfen. Und unsere Vorstellungen von Jesus, die verraten eigentlich wenig über den echten Jesus, wie er wirklich ist, die verraten eigentlich ganz schön viel über uns, über unsere Werte, was uns wichtig ist. Ja, für die einen ist der Jesus so ein ganz konservativer, braver Bürger, für die anderen ist er ein Revolutionär, für die Dritten ist er so ein ganz pießiger Hippie vielleicht mit langen Haaren und für die Nächsten ist er so ein, ganz, so ein Seelenheiland, so ein Erlöser, so einer, der immer mit einer ganz ruhigen Stimme spricht und ganz langsam. Also jeder von uns hat sein eigenes Jesusbild und jeder in diesem Raum auch. Und ihr merkt, dass das wirklich, wenn man über diese Jesusbilder spricht, dann geht es wirklich ans Eingemachte. Ich glaube, ihr spürt das. Ja, bei Jesus, wenn es darum geht, wer Jesus ist, dann geht es auch irgendwie darum, wer wir sind und wie wir leben sollen. Wir Christen, wir leiten uns ja von Christus ab. Also wenn wir über unser Jesusbild reden, dann reden wir auch über uns eigentlich. Und deswegen gehen uns diese Jesusbilder auch ziemlich nahe. Und das ist auch gut so. Und es ist auch notwendig, dass wir regelmäßig darüber reden und nachdenken und die Bibel zur Hand nehmen und schauen, wer ist dieser Mann eigentlich? Und dass wir unsere Jesusbilder an dem echten Jesus anpassen. Weil wir als Gemeinde, wir als Christen, wir haben eigentlich nicht mehr zu bieten. Jesus ist alles, was wir haben. Und wir sind genauso spannend und interessant und attraktiv, wie dieser Mann spannend und interessant und attraktiv ist. Und deswegen müssen wir uns immer wieder an ihm messen. Die gute Botschaft ist, wir sind nicht die Ersten, die sich ein falsches Jesusbild oder ein schräges, ein verzerrtes Jesusbild gemacht haben. Das ging schon mit den ersten Nachfolgern Jesu so. Schon die ersten Jünger, die haben ihn in vielen Sachen gar nicht richtig verstanden. Als er gekreuzigt wurde, als er verhaftet wurde und dann verurteilt und gekreuzigt wurde, da brach die große Panik aus bei den Jüngern. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, obwohl Jesus es ihnen mehrfach gesagt hatte vorher. Das war die absolute Katastrophe. Dieses Kreuz, da hatte keiner von ihnen Kategorien für. Die sind einfach gerannt. Einfach die Panik brach aus. Markus berichtet sogar von einem da im Garten Gethsemane, einer von seinen Jüngern, der lief da rum mit seinem Leinengewand und dann schnappte ihn ein Soldat und er hatte so große Panik, der ist weggerannt und hatte sein Gewand da in der Hand des Soldaten gelassen. Der ist sogar nachts geflüchtet, weil er so Panik hatte. Jetzt kannst du mal überlegen, wie groß die Panik sein muss, damit du nackt durch Detmold flüchtest. Ne? Also da musst du ja schon wirklich Angst haben. Und das war der absolute Ausnahmezustand. Die hatten ja, die Hosen voll, metaphorisch, und die konnten nicht mehr, die waren alle weg. Und dann 3 Tage später kommen dann auf einmal, die haben sich alle irgendwo verschlossen, irgendwo in Jerusalem, irgendwo eingeigelt, Angst selber gefangen genommen zu werden. Und 3 Tage später kommen dann diese Frauen und erzählen, das Grab ist leer. Wir hatten eine Erscheinung, der ist auferstanden, der lebt. Und das war dann doppelt so viel für die. Da wussten sie auch nicht, was soll man, also das, damit, dass der jetzt stirbt, konnten wir schon nichts anfangen. Und damit, dass er jetzt aufersteht, wo gibt es denn sowas? Wie kann sowas passieren? Das passte nicht in ihre Kategorien. Und 2 von ihnen, die waren überfordert. Diese doppelte Sprachlosigkeit, so heißt das, die wussten, die konnten das Kreuz nicht erklären und die Auferstehung auch nicht. Das war zu viel für die und die sind abgehauen. Die sind ausgestiegen aus der Jesusbewegung, die sind zurück nach Hause gegangen, nach Emmaus. Und heute wollen wir ihre Geschichte gemeinsam betrachten. Also die Emmaus-Jünger, ist ein bisschen klein vielleicht. Ja, müsst ihr eure Bibel selbst aufschlagen. Lukas 24, ab Vers 13. Die Emmaus-Jünger. Lukas 24, ab 13. Am gleichen Tag gingen 2 von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, da kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus. Worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht weiß, was sich in den letzten Tagen dort abgespielt hat. Was denn? Fragte Jesus. Sie erwiderten, na das mit Jesus von Nazareth, was mit ihm geschehen ist. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere hohen Priester und die anderen Oberen haben ihn zum Tode verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. Sie haben seinen Leichnam nicht gefunden und als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebe. Daraufhin gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Soweit erstmal fürs Erste. Also die beiden sind ausgestiegen. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, etwa 11 Kilometer vor Jerusalem. Sie haben diesen Jesusweg verlassen. Beim Lukas-Evangelium, da ist das hier ein langer Weg, von oben aus Galiläa runter bis Jerusalem. Und unterwegs schließen sich die Menschen ihm an, um ihn nachzufolgen, also ganz wortwörtlich hinterherzulaufen. Das war die Jesusbewegung. Manche springen wieder ab, andere kommen dazu, so wie der Zachäus. Und dann landen sie in Jerusalem. Der Höhepunkt seiner Karriere, Jesus zieht ein, er sagt ihnen Bescheid, ich gehe dahin, um zu leiden, um zu sterben. Aber sie hören was ganz anderes. Sie hören, ich gehe nach Jerusalem, um zu herrschen. Und sie ziehen ein, großer Einzug und dann die Katastrophe, das Kreuz und sie türmen. Und die beiden, die haben keine Perspektive mehr. Wie gesagt, sie haben sich erst noch mal ein bisschen versteckt mit den anderen. Dann kommen die Frauen und irgendwie wurde ihnen das alles zu viel. Erst das Kreuz und dann diese Frauen, die uns aus der Fassung gebracht haben, so wie sie es sagen, das war alles zu viel. Sie steigen komplett aus der Jesusbewegung. Und es gibt ja immer zwei Gründe, warum Menschen aussteigen, warum Menschen Jesus nicht mehr nachfolgen, warum Menschen ihren Glauben ablegen. Und das ist immer entweder, wenn sie von Jesus selbst enttäuscht sind oder vom Glauben enttäuscht sind, oder zweitens, wenn sie von anderen Jüngern enttäuscht sind, von anderen Christen enttäuscht sind. Und bei den beiden war es beides. Erstmal wurden sie von Jesus enttäuscht und danach wurden sie von den Frauen verwirrt und sie sagen, jetzt haben wir genug, wir gehen zurück, wir gehen nach Emmaus, wir gehen nach Hause. Emmaus, da kamen sie her, da hat Jesus sie irgendwann mal weggeholt, das haben sie irgendwann mal verlassen mit großen Erwartungen. Boah, dieser Jesus, da steckt mehr dahinter. Aber jetzt hat sich das ganze Meer in heiße Luft aufgelöst und wir gehen zurück nach Hause. Zu Hause ist nicht so aufregend wie in der Jesusbewegung. Zu Hause gibt es nicht dauernd Wunder und Menschenmassen und so weiter. Aber zu Hause, da wissen wir wenigstens, was uns erwartet. Da ist es wenigstens alles vielleicht langweilig, aber normal langweilig, berechenbar. Nicht so wie dieser Jesus und nicht so wie seine verrückten Nachfolger. Wir gehen zurück. Und Emmaus ist nicht nur ihr Zuhause. Emmaus, den Leuten damals war es noch aus einem zweiten Grund bekannt. In Emmaus, in dieser Stadt, wo sie herkamen, da war im Jahr, gab es auch einen ganz berühmten Krieg. Im Jahr 166 vor Christus hat da ein Krieg stattgefunden. Und zwar zwischen, nicht den Edomitern, sondern zwischen den Griechen und dem jüdischen Volk. Damals gab es einen Befreiungskrieg, das wissen die meisten von uns nicht, weil das in den Apokryphen berichtet wird. Wer von euch jetzt Apokryphen in der Bibel hat, das ist eure Sternstunde, da gibt es ein Buch, das heißt Makkabäer, 1. Makkabäer. Und im 3. und 4. Kapitel wird dieser Krieg berichtet. Das Buch hat seinen Namen nach dem Helden des Buches, Judas Makkabäus, der Anführer. Makkabäus heißt der Hammer, also er war so ein richtiger Hammerkrieger. Und er hat dort gegen die Griechen gekämpft, ähnlich wie Josaphat, nein, nicht ähnlich wie Josaphat. Er hat tatsächlich gekämpft, er musste tatsächlich sein Schwert schwingen und so weiter. Aber ähnlich wie Josaphat war er auch überwältigt von einem riesigen Heer. Der griechische König Antiochos Epiphanes, der stand ihm gegenüber mit x-mal so vielen Soldaten, besser ausgerüstet. Die waren bereit, die Juden platt zu machen. Und zu dem Heer kamen dann noch die ganzen Händler aus der Gegend. Die hatten Gold mit und Seile, weil die haben gesagt, jetzt gibt es Sklaven zu verkaufen. Also diese Juden werden besiegt und die Überlebenden, die kaufen wir ein und dann machen wir Business, dann bringen wir die in alle Ecken des Reiches und so weiter. Und da saß dann Judas mit seinem Heer, mit seiner kleinen Truppe und am Abend vor der Schlacht hat er was ganz Ähnliches gemacht wie der Josaphat. Er hat einen Gebetsgottesdienst ausgerufen. Und ein Vers, der ist so ganz markant, oder zwei Verse, in 1. Makkabäer 4, 8 und
9, da sagt Judas zu seinem Volk: Fürchtet euch nicht vor ihrer großen Menge und vor ihrem Ansturm, erschreckt nicht. Denkt daran, wie unsere Väter im Roten Meer errettet worden sind, als ihnen der Pharao mit dem Heer nacheilte. So wollen wir nun den Himmel anrufen, ob er uns gnädig sei. Also wir beten, habt keine Angst, die sind zwar viel mehr, aber denkt an diese große Erlösungstat Gottes, an den Exodus, an den Auszug aus Ägypten und lasst uns beten. Und tatsächlich, sie beten, sie fasten und am nächsten Tag treten sie in den Kampf und kämpfen und tatsächlich sie gewinnen. Sie werden frei, sie können diese Fremdherrschaft dieses Antiochos, dieses griechischen Herrschers abschütteln und sie werden frei. Naja, und jetzt, die Griechen waren nicht mehr die Supermacht, jetzt waren es die Römer. Und jetzt kommt die Erwartung, das Jesusbild, was diese beiden Jünger hatten. Dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Erlösen oder Erlösung, das ist für uns heute Kirchenvokabular, das war es für die damals gar nicht. Erlösung, das ist ein Wort vom Sklavenmarkt, weil ein Sklave war gebunden, gefesselt. Und er konnte nicht hingehen, wo er wollte. Und wenn du ihn freikaufst, wenn du ein Lösegeld für ihn bezahlst, dann kannst du seine Fesseln lösen und dann hast du ihn erlöst. Dann bist du der Erlöser. Daher kommt dieses Wort. Und Judas, der hat uns damals erlöst von den Griechen. Mose hat uns erlöst vom Pharao und seinem Meer. Josaphat hat uns erlöst. Das sind echte Erlöser. Und das haben wir gedacht, dass Jesus das auch macht. Wir waren ja auch weniger, aber das war ja bei Judas auch kein Problem, bei Judas Makkabäus. Und deswegen sind wir nach Jerusalem gezogen. Wir wollten jetzt endlich die Erlösung. Und dann kam das Gegenteil. Dann wurde er verhaftet und gekreuzigt. Und wie wäre die Geschichte von Judas Makkabäus ausgegangen, wenn er am nächsten Tag gefangen genommen und hingerichtet würde? Oder von Mose, wenn sie vor dem Meer stehen und dann kommt der Pharao und tötet alle. Dann wäre es kein Erlöser gewesen. Oder von David, wenn er nach Jerusalem zieht oder wenn er gegen Goliath zieht und getötet wird. Dann wäre es nicht der Erlöser gewesen. Naja, und so wurde Jesus getötet und deswegen ist er nicht der Erlöser. Sie haben was ganz anderes erwartet. Heute fallen wir vielleicht von der anderen Seite vom Pferd. Für uns ist Erlösung was ganz nur Geistliches. Da geht es um mein gutes Gefühl beim Einschlafen, um mein Seelenheil und so weiter. Und wir können uns vielleicht gar nicht vorstellen, dass dieser Erlöser auch was mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Unser Jesusbild ist eher so in die andere Richtung gekippt. Und dann, während sie so darüber reden, dann geschieht das Aufregende. Auf einmal tritt Jesus ihnen selbst entgegen, aber sie erkennen ihn nicht. Da kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an, aber sie waren wie mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Und die große Frage ist natürlich, warum haben sie ihn nicht erkannt? Was war da los? Und es ist spannend, wenn ihr in Jesus-Filmen schaut, wie das in Jesus-Filmen dargestellt wird. Meistens hat Jesus so eine ganz lange Kapuze, wie so ein Jedi-Ritter oder so, ne? So ganz tief und ganz am Ende der Kapuze siehst du irgendwo so ein Gesicht. So. Und deswegen erkennen sie ihn nicht. Weiß ich nicht, ob das tatsächlich so war. Also eine andere Theorie ist von den Theologen, die sagen, ja vielleicht Kreuzigung und Auferstehung, das geht ja nicht so spurlos an dir vorüber. Der hat sich irgendwie verwandelt, der sah irgendwie ein bisschen anders aus. Und wahrscheinlich war das auch so. Und eine dritte Erklärung, die würde ich noch anbieten. Ich glaube, sie haben als allerletztes, haben sie Jesus erwartet. Das war die letzte Person, die sie tatsächlich erwartet haben. Und unsere Erwartungen bestimmen ja auch immer so ein bisschen, was wir sehen. Also sie begegnen Jesus und sie erkennen ihn nicht. Sie sind wie mit Blindheit geschlagen. Und Jesus stellt sich ganz unwissend. Er sagt, worüber redet ihr denn? Was denn los? Also was beschäftigt euch denn so sehr? Worüber redet ihr? Jesus löst die Szene nicht auf. Der hält die Spannung aus. Er sagt jetzt nicht, tata, ich bin's. Überraschung, gute Botschaft, ich bin auferstanden. Nö, er stellt eine Frage. Es ist ganz interessant, dass Jesus ihnen mit einer Frage begegnet. Ich glaube, das ist ganz typisch Jesus. Er könnte jetzt eine ganz schnelle, einfache Lösung anbieten, aber ich glaube, er will mit den beiden in Kontakt treten. Er will mit denen reden. Er fragt vielleicht geht es dir auch manchmal so, vielleicht wünschst du dir auch eine schnelle Lösung, aber Jesus fragt, ja, lass doch mal reden. Was beschäftigt dich denn so? Worüber redest du? Worüber denkst du denn nach? Das ist so typisch Jesus. Und sie denken, was? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Wir reden von Jesus von Nazareth. Und jetzt verraten sie, welches Jesusbild sie haben. Jesus von Nazareth, er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Das ist ihr Jesusbild. Das ist er für sie. Ein mächtiger Prophet, und das ist ja schon mal was, das ist ja schon mal gut, aber das ist noch nicht alles. Sie haben so den ganzen Jesus noch nicht geblickt und deswegen erkennen sie ihn wahrscheinlich auch nicht. Und wie gesagt, jetzt kannst du mal überlegen, was ist dein Jesusbild? Vielleicht kannst du es mal machen, wenn du nach Hause kommst, schreib mal auf, wer ist Jesus für mich? Was ist Jesus? Und dann denk mal wirklich, wie das, was du ganz konkret damit verbindest, mit diesem Namen, mit diesem Menschen. Also sie verraten, wer Jesus für sie ist, aber sie verraten auch ihr Menschenbild, besonders ihr Bild über ihre Mitjünger und besonders über die Jüngerinnen. Weil eigentlich hätten sie ja gar nicht weglaufen müssen. Eigentlich kam die Jüngerin ja mit einer guten Nachricht, er ist auferstanden. Sie hätten sich ja schon lange freuen können. Ihnen hätte es ja richtig gut gehen können. Aber sie haben den Frauen nicht geglaubt. Und das ist ein typisches Thema in der Antike. Dann haben uns auch noch einige Frauen von uns, die am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen sind, aus der Fassung gebracht. In der Antike war das für die Christen ein Riesenproblem, dass die Hauptzeugen für Kreuz und für Auferstehung alles Frauen waren. Warum? Weil in der Antike Frauen keine vollwertigen Zeugen waren. Die galten nicht als volle Zeugen. Und da wurde den Christen anfangs oft ein Strick draus gedreht. Der Celsus im 2. Jahrhundert, ein ganz heftiger Christenkritiker, hat ein Buch geschrieben gegen diese christliche Lehre. Und da schreibt er über die Auferstehung, wer hat diese sogenannte Auferstehung überhaupt gesehen? Eine hysterische Frau. Und gemeint ist Maria Magdalena. Und so ein bisschen der Unterton da drin ist, ja, wir wissen ja sowieso, wenn die Frauen, die sind so sehr emotional und besonders wenn die trauern, dann sehen die alle möglichen Dinge. Also kein Wunder, dass sie da... Und auf diese Lehre oder auf diese Zeugen wird dann so eine Lehre gegründet, das ist ja lächerlich. Also die Lehre von den, oder die, dieser Bericht von den Frauen am Grab, das war ein echtes Problem für die Jünger. Und es ist spannend, wenn man 1. Korinther 15 liest, ein ganz wichtiges Auferstehungskapitel, wo Paulus ganz wichtig sagt, so Leute, das ist wichtig, dass Jesus historisch wirklich echt auferstanden ist. Dann nennt er jede Menge Zeugen, aber die Frauen lässt er aus, weil er weiß, oh, wenn ich die nenne, dann gibt es wieder nur neue Diskussionen und Stress und so weiter. Und es ist ja schon spannend, dass der Auferstandene sich ausgerechnet aber die Frauen ausgesucht als erste Zeugen, dass er die ausgesucht hat, als ob er das absichtlich gemacht hat, oder? Also er wusste, die kriegen eine Menge Stress, aber ich mache es trotzdem. Irgendwie hat er das so gewollt. Und in Markus Evangelium, dann begegnet er dann den 12, da ist dieser Bericht von der Auferstehung und das Erste, was es gibt von Jesus, ist eine Schelle. Erstmal schimpft er mit denen, sagt, ich habe doch die Frauen geschickt, warum habt ihr ihnen nicht geglaubt? Und das und dieser Punkt bei den Emmaus-Jüngern, das ist auch so der Punkt, wo Jesus auf einmal das Wort ergreift. Bis jetzt hat er zugehört und jetzt ergreift er das Wort und es wird ein bisschen harsch. Ab Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen die ganze Schrift, in der ganzen Schrift, alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss, sagten sie da zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und alle, die sich zu ihnen hielten. Der Herr ist wirklich auferstanden, riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. da war es dann plötzlich amtlich, ne, als er dann auch einem Mann erschienen ist, dem Simon. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt hatten. O ihr Toren, zuträgen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also Jesus steigt ein mit einer ganz schön frechen Beschimpfung eigentlich. Anoethos, ein ganz schön heftiger Diss. Ihr Toren, ihr Dummköpfe, ne? Und ich glaube, Jesus ist ein guter Lehrer. Der spricht jeden so an, wie er es gerade braucht. Ne? Zu dem einen sagt er, Friede mit euch oder hab keine Angst. Und zu dem anderen sagt er, du Dummkopf. Und er kommt direkt zum Kern des Problems. Euer Problem ist euer träges Herz. Unglaube ist nämlich ein Herzensproblem. Unglaube ist kein intellektuelles Problem in erster Linie, sondern ein Herzensproblem. Die beiden, die hätten ja glauben können. Jesus hat es ihnen ja gesagt. Die Frauen haben es ihnen ja gesagt. Aber irgendwie in ihrem Herzen, in ihrem Stolz, in ihrer, weiß ich nicht, was die Gründe waren, haben sie sich entschieden, das nicht zu glauben. Unglaube oder ein träges Herz, andersrum, ein träges Herz verschließt dir den Zugang zu Jesus, den Glauben, das Vertrauen zu Jesus. Wenn du ein hartes Herz hast, kannst du Jesus nicht vertrauen. Und du verschließt den Weg nicht nur für dich selber, sondern auch für andere. Du stehst auch anderen im Weg. Und ich glaube, der Atheismus in Europa ist kein Problem der Aufklärung. Manchmal sagt man das ja, ja, die Menschen haben angefangen zu denken und dann haben sie aufgehört zu glauben. Der Atheismus in Europa ist eine Frucht der Glaubenskriege, dass Christen sich hier die Köpfe eingeschlagen haben um Geld und Macht und die Vorherrschaft. Das ist das Problem. Und der berühmte Atheist Friedrich Nietzsche, der bringt so auf den Punkt aus dem 19. Jahrhundert, er sagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen, bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Also diese harten Herzen der Christen, die machen nicht nur für uns den Weg des Vertrauens zu, sondern auch für andere. Und der Nietzsche musste es wissen, der war Pfarrerskind und er ist an einem christlichen Internat erzogen worden. Also sogar christliche Schulen, wir sind ja in einer christlichen Schule, können den Atheismus fördern, wenn Christen mit harten Herzen da unterrichten oder das Bild prägen. Es kommt aufs Herz an. Der Unglaube ist ein Herzensproblem. Und ich glaube, ein großer Teil des Unglaubens in der Welt, ein Schlüsselpunkt für die Weltmission, für Evangelisation, ist, dass das Problem in erster Linie nicht da draußen liegt, sondern hier drinnen. Harte Herzen sind das Problem. Wir machen uns den Weg zu Jesus zu und versperren ihn auch für andere. Und da kommt Jesus direkt zum Punkt. Also er legt den Finger direkt in die Wunde. Und das ist das erste Problem, was wir haben und was sie haben, was ihnen das Jesusbild verzerrt. Und jetzt kommt er zum zweiten Problem, nämlich, dass sie die Schrift nicht richtig verstehen. Er macht eine Bibelstunde mit ihnen. Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. Also die Sprachlosigkeit, dieses, was ist da passiert? Kreuzigung, Auferstehung, was soll das? Die wurde überwunden durch die Bibel, durch das Alte Testament. Das Neue gab es ja noch nicht. Durch Mose und durch die Propheten. Und ich finde es wunderbar, in eurer Gemeinde wird das ja auch gemacht, bei uns in der Schönen Aussicht auch, da gibt es diesen Kurs, der rote Faden durch die Bibel. Und vielleicht hat sich schon der eine oder andere, der den gemacht hat, gewundert. Ja, wir wollen über Jesus reden und da fangen wir irgendwie bei Mose an. Das ist genau dieselbe Methode, die Jesus auch angewandt hat. Weil wirklich verstehen tust du ihn, wenn du ihn aus der Schrift verstehst. Jesus ist die Mitte, die alles erschließende Mitte der Schrift. Und nur so können wir ein echtes Jesusbild haben, wenn wir erstens unsere Herzen ihm öffnen und zweitens ihn aus der Schrift verstehen. Für uns, wir missbrauchen das Alte Testament oft. Das ist dann für uns so, naja, das ist super für Kindergeschichten oder so. Ist ja auch immer spannend, ne? Kriege und so und kleine Zwerge und große Riesen und so. Oder so als Steinbruch für die Predigt. Dann nehmen wir mal hier einen Vers, der ganz gut in unser Konzept passt oder da. Aber Jesus zeigt uns hier eigentlich, wie wir die Bibel zu lesen haben. Als eine große Geschichte und der Höhepunkt ist er selber. Und da können wir ihn erkennen. Wir wissen leider nicht, welche Texte er benutzt hat, aber so ein bisschen können wir es erahnen, wenn man die Evangelien liest und die Briefe, was da für Texte vorkommen. Jesaja 53, der leidende Gottesknecht und so weiter. Andere Texte, die genau erklären, wer Jesus ist und warum das mit dem Kreuz kein Unfall war. Warum das Gottes Plan war und warum da etwas ganz Neues angebrochen hat. Nach dem Kreuz war die Welt eine andere, war sie nicht mehr wie zuvor. Er macht eine Bibelstunde mit ihnen und dann kommen sie an. Ich weiß nicht, wie lange sie gelaufen sind, ein paar Stunden. Und dann tut Jesus so, als ob er weiterläuft. Und sie haben ihn übrigens immer noch nicht erkannt. Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten, bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Ich finde diesen Vers wunderschön, weil Jesus ist ganz unaufdringlich. Jesus zwingt sich ihnen nicht auf. Jetzt Leute, jetzt habt ihr das doch alles verstanden. Jetzt kommt her und jetzt machen wir die Dinge fest. Er ist ganz unaufdringlich. Er bringt ihnen das Wort, er erklärt ihnen, was er bedeutet, wie sie die Bibel zu verstehen haben. Und dann sagt er, und jetzt gebe ich euch Zeit, darüber nachzudenken. Du hast so viel Zeit, wie du möchtest. Also Jesus ist fast so wie das Gegenteil von so einem amerikanischen Evangelisten. Vielleicht kennt ihr diese Typen, die so, immer noch 5 Minuten Heilszeit und dann wird alles bekehrt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist und los geht's. Und bei Jesus hast du alle Zeit der Welt, tatsächlich. Überleg mal dein Leben, dein Weg mit Jesus, wie viel Zeit er dir gibt und wie viel Zeit er dir für jeden einzelnen Schritt gegeben hat. Das ist Jesus. Und ich finde es wunderschön, diese Eigenschaft von ihm. Er sagt, hey, denkt erstmal drüber nach. Ich gehe dann mal weiter. Aber sie wollen gar nicht drüber nachdenken. Sie wollen gar nicht, dass er weitergeht. Sie wollen ihn zu sich haben. Es wird doch schon dunkel. Und sie meinen damit, du kannst doch nicht im Dunkeln weiterlaufen. Aber ich glaube, eigentlich wären sie diejenigen gewesen, die im Dunkeln sitzen würden, wenn dieser Mann nicht mitgekommen wäre. Und spannend ist, dass sie ihn tatsächlich immer noch nicht erkennen. Aber jetzt, am Tisch, da kommt die Erleuchtung beim Abendbrot. Jesus nahm das Fladenbrot, er hat sich dann auch gerne einladen lassen. Und spannend ist, er ist ja eigentlich der Gast, aber wie ganz selbstverständlich setzt er sich dahin und wird plötzlich zum Gastgeber. Er verteilt das Brot, was sie ja irgendwie mitgebracht haben. Naja, Jesus ist der Gastgeber. Jesus nahm das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Ich glaube, dieses Bild, dass Jesus beim Brotbrechen erkannt wird, ist ein ganz tiefes. Beim Glauben geht es nicht in erster Linie darum, irgendwie jetzt intellektuell irgendwelche Übungen zu machen, super viel Wissen anzuhäufen, ganz komplizierte Theologien aufzustellen. Beim Glauben geht es darum, das ist etwas, wovon ich mich ernähre. Das ist etwas, wovon ich lebe und was mein Herz füllt und nicht nur meinen Kopf. Es gibt so diesen berühmten Spruch, die längste Reise deines Lebens ist vom Herz zum Kopf. Ne? Und dafür ist der Glaube da. Nicht nur komplizierte, alttestamentliche irgendwie Daten auswendig lernen, sondern dein Herz, dich zu ernähren. Der berühmte Pädagoge Nipko, der hat mal gesagt, ich will Kinder nicht belehren, sondern sie ernähren. Also das ist das Ziel guter Pädagogik, dass man wirklich was, dass man davon lebt, dass man davon was hat, dass das praktisch, dass das zu Energie wird, die in meinem Leben Auswirkungen hat und nicht nur irgendwie Denksport. Und dann verschwindet Jesus plötzlich. Und ich glaube, das kennen wir alle oder die alle, die mit Jesus unterwegs sind. Irgendwie, wenn man meint, oh, jetzt habe ich ihn gecheckt, jetzt weiß ich genau, wie es läuft, jetzt habe ich ihn verstanden. Dann verschwindet er wieder und dann muss man wieder laufen. Da muss man ihn wieder suchen. Und das ist ganz normal. Nachfolge Jesu ist eine Nachfolge. Wir folgen ihm nach, wir laufen ihm hinterher. Das ist kein Campingplatz, wo ich einmal mich für immer eingerichtet habe. Das ist ein lebenslanges Nachfolgen. Und wenn dein Glaube mit 40 immer noch so aussieht wie mit 14, dann ist da so ein bisschen Tod drinnen, ne? Dann wird es Zeit für eine frische Begegnung mit dem Auferstandenen. Dann wird es Zeit, ihm hinterherzulaufen. Jesus, wo begegnest du mir jetzt in meinem neuen Alltag, in meiner neuen Situation? Und das Ergebnis von diesem Brot und von dieser Lehre, von dieser Bibelstunde ist Begeisterung. Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss. Das ist das Ziel jeder christlichen Predigt, dass das Herz brennt, dass Jesus wirklich das Herz packt und dass sie das verstehen, dass sie ein neues, klares Bild von Jesus bekommen und ihm nachfolgen, weitergehen mit ihm. Der Glaube muss wachsen, der Glaube muss Jesus hinterherlaufen. Und das eigene Jesusbild wurde überarbeitet von ihnen. Sie haben auf einmal nach diesem Spaziergang, haben sie Jesus ganz anders gesehen als vorher. Auch das Menschenbild wird überarbeitet. Auf einmal merken sie, oh Mensch, die Frauen, die hatten ja auch recht. Unsere Mitjüngerin, da hätten wir mal drauf hören müssen. Und sie verkündigen den Auferstandenen. Sie laufen zurück nach Jerusalem, sie treffen die anderen Apostel. Diese Begegnung, die Begegnung mit dem Auferstandenen, macht die Jünger zu Aposteln, zu Gesandten, zu denen, die den Auferstandenen bezeugen. Und sie haben den Rest ihres Lebens nichts anderes mehr gemacht. Und das ist das, was wir auch brauchen. Das ist das, was du brauchst, eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Zu sagen, Jesus, rück mal mein Jesusbild zurecht. Sich mal die Evangelien zu schnappen oder das Alte Testament und einfach mal zu sagen, wer bist du überhaupt? Was bist du für einer? Was willst du in meinem Leben machen? Wie sieht Nachfolge in meiner Situation aus, in meiner Familie, in meinem Job, in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt? Weil das ist das, was unsere Welt am dringendsten braucht. Menschen, die dem Auferstandenen begegnet sind. Und du bist berufen dazu. Amen. Lass uns aufstehen und zusammen beten.